in der Wüste sitzt ein Mann und spielt zauberhaft Geige. Ein Löwe umkreist ihn und legt sich nieder. Dann kommen noch zwei und legen sich ebenfalls hin. Nach einiger Zeit kommt ein Vierter und frisst den Spieler auf. Oben in der Palme meint ein Affe zum anderen: Ich hab's dir doch gesagt, wenn der Taube kommt, ist es mit der Musik vorbei. Ja, so ist es manchmal mit dem Verhältnis von Mensch und Tier. Über weite Strecken geht alles gut, aber von einem auf den anderen Moment kann die Stimmung kippen. Wer schon mal eine Katze gestreichelt hat, der weiß, was ich meine. Und für diesen scheinbar talentierten Tierbeschwörer wurde eine dieser Großkatzen zum Verhängnis. Für ihn kam im wahrsten Sinne des Wortes jede Hilfe zu spät. Ich hoffe, dass das heute auf uns nicht zutrifft, wenn wir uns genau mit diesem Thema Hilfe auseinandersetzen. Und darüber hinaus bin ich mir sicher, dass es heute weitaus weniger gefährlich wird, wenn wir uns näher mit den Tieren beschäftigen. Und hoffentlich ist das ein oder andere Neue für euch heute dabei. Vielleicht fordert euch auch manches heraus. Wir haben uns letzte Woche bis Vers 17 vorgekämpft in Kapitel 2 Genesis. Wer wissen möchte, worum es ging, kann die Predigt im Internet nachhören oder die Technik fragen. Wer lieber der Lesetyp ist, kann um mich fragen, dem schicke ich den Text gerne nochmal. Ich möchte an dieser Stelle nochmal fairerweise sagen, dass ich für die meisten Dinge der Auslegung für diese Reihe nicht selber die Lorbeeren ernten kann. Also ich habe viele Gedanken aufgeschnappt irgendwo und sie sind mir sehr wertvoll geworden, als dass ich sie nur für mich behalte. Beim letzten Mal schon habt ihr auch ein Arbeitsblatt gekriegt, auf dem meiner Meinung nach wichtige Worterklärungen drauf sind. Behalten wir bei. Außerdem behalten wir bei, dass ihr zwischendurch mal eine andere Stimme hört, nicht nur meine. Und deswegen bin ich froh, dass die Karin heute die Textabschnitte für uns nach der Elberfelder lesen wird. Vielen Dank dafür. Karin, wir starten mit Vers 18.
Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.
Es ist ziemlich spannend, wenn man sich mal anschaut, wie dieser Vers in anderen Übersetzungen lautet. Also ich habe noch zwei modernere Übersetzungen mit, die orientieren sich sehr stark an unserer Alltagssprache. Dann sprach Gott der Herr: Es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Neues Leben. Gott der Herr sagte: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Hoffnung für alle. Beides sind Übersetzungen, die sehr gut zu verstehen sind und die ich sehr gerne lese, weil sie so einfach geschrieben sind. Leider kriegen wir an dieser Stelle nicht mit, worin der Knackpunkt in diesem Vers liegt. Die Neues Leben Bibel verpasst diesen Punkt völlig und bei der Hoffnung für alle geht es zumindest in die richtige Richtung. Wer noch eine ältere Lutherbibel hat, Übersetzung 1984 oder früher, dem wird folgender Wortlaut bekannt vorkommen: Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Jahrhundertelang hat man da so drüber gelesen: Ach ja, Gott machte die Frau, also muss das ja hier die Gehilfin sein, die ganz und gar dem Manne zu Diensten gestellt wird. Aber ich sage euch, diese Lesart hat auf schwere Abwege geführt und in der Version Luther von 2017 hat man das korrigiert. Der Vers lautet nämlich jetzt so ähnlich wie in der Elberfelder. Warum erzähle ich euch das eigentlich? Der Clou in diesem Vers steckt in dem hebräischen Wort, das mit Hilfe übersetzt wird. Dieses Wort heißt im Hebräischen Eser. Und jetzt kommt ein bisschen erschwerend dazu, dass wir im Deutschen ein Problem mit dem Wort Hilfe haben. Da kommt immer was Abwertendes mit. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Hilfsarbeiter, Aushilfe, Putzhilfe, Hilfskraft, Hilfsschule, Mithilfe, Nachhilfe. Also merkt ihr, wie diese Worte, es ist irgendwas, immer sowas nebenbei, es ist halt die Hilfe. Aber das hat nichts mit Esser zu tun. Ihr hört jetzt mal von der Karin drei bekannte Stellen, an denen immer dieses Wort Esser für Hilfe steht.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, 1-2. Ich aber bin elend und arm. Gott, eile zu mir. Du bist mein Helfer und Erretter. Herr, säume nicht. Psalm 70, Vers 6. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 124, Vers 8.
Allein diese drei Stellen von 21 im Alten Testament klären, worum es bei Esser geht. Denn Esser kommt nur dort vor, wo schwere Gefahren drohen, aus denen es einer Rettung bedarf. Dabei ist hier durchweg klar, wer der Retter ist: Gott allein. Das versteht das Hebräische im Alten Testament unter Hilfe. Die Erzählung von Adam und Eva ist der einzige Text in der ganzen Bibel, bei dem das Wort Hilfe, was sonst nur für Gott kommt, auf Menschen angewendet wird. Das, meine Lieben, ist echt eine Sensation, als mir das aufgegangen ist. Welch eine Hilfe, besser welch eine Rettung kann denn ein Mensch für uns sein? Eine der schlimmsten Gefahren, die für uns Menschen laut dieser Erzählung droht, ist die Einsamkeit. Habt ihr euch schon mal einsam gefühlt? Wenn ja, dann willkommen im Club. Menschsein heißt, das Gefühl der Einsamkeit kennen. Doch darüber sagt Gott hier, dass es nicht gut ist, dass es nicht zuträglich für unser Leben ist. Und was nicht gut für unser Leben ist, das schadet unserem Leben. Übrigens ist hier noch nicht mal von Eva oder gar von einem anderen Geschlecht die Rede. Das Wort Esser ist nämlich im Hebräischen männlich. Es ist kein weibliches Wort. Luther hat also mit Gehilfin schon ziemlich viel reingedeutet. Es geht eigentlich viel allgemeiner um jeden Menschen. Das Wort Adam zum Beispiel heißt eigentlich übersetzt auch nur Mensch oder Erdling. Das ist eigentlich eine Gattungsbezeichnung, was alle Menschen umfasst. Es ist nicht strikt männlich gemeint. Bis zur Erschaffung der Frau ist nämlich Adam sehr allgemein gehalten. Also alles, was bis zur Erschaffung der Frau über den Mann gesagt wird, gilt am Ende in gleicher Weise für die Frau. Das wird dadurch nicht aufgehoben. Es sind grundlegende Aussagen über das Menschsein. Und deswegen können wir das auf die ganz allgemeine Ebene beziehen. Und jetzt müssen wir uns fragen, warum ist denn ein Mitmensch so eine Hilfe? Er ist zu etwas fähig, was wir selber nicht können, was du selber nicht kannst. Der Mitmensch ist in der Lage, dich aus deiner Isolation und deinem Alleinsein zu retten. Deshalb ist er Esser. Deshalb ist er eine Hilfe, eine Rettung, wie sie nur Gott sonst ist. Wir brauchen für unser Ich ein Du. Oder etwas poetischer ausgedrückt, allein gehst du ein. Und in dieser Hinsicht hatten die Beatles mit folgender Zeile den richtigen Riecher. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Hilfe, ich brauche jemanden. Hilfe, nicht irgendjemanden. Hilfe, du weißt, dass ich jemanden brauche. Mag sein, dass den Beatles hier jemand anderes vorschwebte. Daher müssen wir das erweitern. Denn jeder Mensch kann dir zur Hilfe werden. Und jetzt frage ich euch, habt ihr eure Mitmenschen schon mal in diesem Licht gesehen? Hast du Gott schon mal ein Dankgebet gesprochen, für deine Mitmenschen, auch wenn sie keine Christen sind? Und was würde es mit unserer Gesellschaft machen, wenn wir einander so ansehen? Wie viele Kriege und wie viel Leid würde dadurch verhindert, wenn wir glauben, dass die Mitmenschen unsere Rettung sind? Und ich glaube, in einer Zeit und Gesellschaft, die sehr stark ich-bezogen ist, ist diese Botschaft wichtiger denn je. Mir ist das vor 2 Monaten nochmal ganz neu bewusst geworden. Wir waren im Januar zum Refresh, also zum Lobpreisgottesdienst in der Strobelmühle, und es ging um das Thema Diakonie und Mission. Unter anderem ging es um Johann Hinrich Wichern. Sagt vielleicht niemand gleich was, aber das ist der Gründer der kirchlichen Diakonie. Und nach der Überzeugung von Wichern konnte es nicht sein, dass in den Kirchen das Evangelium gepredigt wird, aber die Menschen in ihrem Elend und ihrer Not vor der Kirchentür verrecken. Und deswegen hat er sich dieser Aufgabe angenommen. Und am Schluss hat dann jemand im Refresh die Frage gestellt, was denn die größte Not unserer Zeit sei, weil das ist die entscheidend wichtige Frage. Und hier fiel das Stichwort Einsamkeit. Und ich habe sofort, war ich gedanklich bei diesem Text, den ich schon lange vorbereitet habe. Denn wenn wir das hier rauslesen aus diesem Text, dann können wir das nicht einfach ignorieren. Wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir damit umgehen, dass einerseits durch die Vielzahl an sozialen Medien wir immer vernetzter werden und andererseits Menschen einsam bleiben, dass sie sogar vielleicht einsamer werden. Wie können wir, jeder persönlich und vor allem wir als Gemeinde, der Einsamkeit als vielleicht größter Not unserer Zeit begegnen? Und eigentlich steckt in dieser Frage schon die Lösung, denn es geht nur durch Begegnung. Aber wir müssen weiter fragen eigentlich, wie geht das praktisch, wenn unsere Tage bereits voll sind mit Arbeit, mit Familie, mit sonstigen Terminen. Denn das, was die Rettung eigentlich wäre, fehlt uns ganz oft, nämlich sich Zeit nehmen zu können. Und je länger ich darüber nachdenke, desto stärker hatte ich den Eindruck, dass wir als Gemeinde an unserem Ort gefragt sind, der Einsamkeit zu begegnen. Aber das sind schon Gedanken für eine neue Predigt, die ich im Kopf habe. Also es würde heute zu weit führen. Deswegen zurück zu diesem Wort Hilfe. Das hat nämlich einen besonderen Nachsatz, den will ich euch nicht vorenthalten. Da heißt es nämlich Hilfe, die ihm entspricht. Wörtlich steht hier als Gegenüber. Und dieses Wort für Gegenüber ist sehr spezifisch. Es wird nämlich für Dinge verwendet, die stehen sich gegenüber. Die sind gleich groß, die ergänzen sich. Das kann man jetzt hier nicht so ganz deutlich machen. Die korrigieren sich und die passen zueinander. Nur um dieses Wort mal so ein bisschen zu umreißen. Das ist erstaunlich, oder? Also laut diesem Vers ist das Gegenüber, das dir in deinem Mitmenschen begegnet, etwas, das dir auf Augenhöhe gegenübersteht. In der Begegnung mit dem Gegenüber bekommst du etwas, was du dir selbst nicht geben kannst und was dir noch fehlt. Und zugleich ist dieses Gegenüber immer ein Stück weit gegen dich. Es korrigiert dich, ohne dich abzuwerten oder dich zu unterdrücken. Und das ist der Schatz, der in einer tiefen Begegnung verborgen liegt. Das liegt im Miteinander verborgen. Denn in der Gemeinschaft, wo wir echtes Gegenüber oft finden, da werden wir gerettet. Dort erfahren wir echte Hilfe. Und diese Gemeinschaft bedeutet am Ende aber nicht, dass wir unsere eigene Identität aufgeben. Aber dazu kommen wir später noch. Gehen wir weiter im Text. Wir hören die Verse 19 bis 20.
Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach.
Es ist jetzt sehr interessant, dass auf der Suche nach einer geeigneten Hilfe als erstes die Tiere ins Spiel kommen. Wir können demnach das nicht einfach übergehen, das machen wir ziemlich schnell in diesem Text, sondern wir müssen uns damit beschäftigen, was wir Menschen für ein Verhältnis zu den Tieren haben. Ich möchte euch kurz vor Augen führen, welche Rolle Tiere in unserer heutigen modernen Zeit spielen. Man könnte das 20. und 21. Jahrhundert gut und gerne als ein Jahrhundert der Tiere betiteln. Was wir heute über Tiere wissen, ist enorm. Die Tierfotografie bietet uns dank Teleobjektiv, Nachtsicht oder Unterwasserkamera ungeahnte Einblicke in die Tierwelt. Tierfilme erfreuen sich nach wie vor größter Beliebtheit. 2023 haben sich ca. 63% aller Deutschen über 14 gern Tier- oder Natursendungen angeschaut. Auch das Haustier spielt in unserer Zeit eine sehr große Rolle. 2022 besaßen ca. 46% aller deutschen Haushalte mindestens ein Haustier. Oder anders gefragt, wer von euch geht gern in den Zoo? Ein paar zögerliche Meldungen, ihr könnt euch ruhig outen. Gehen nicht nur Kinder gern in den Zoo, ich gehe auch sehr gern in den Zoo. Wo man einfach mal Tiere wie diese bestaunen kann. In der Tat, wir leben in einem Jahrhundert der Tiere. In gleicher Weise müssen wir leider auch sagen, dass das 20. und 21. Jahrhundert ein Jahrhundert gegen die Tiere geworden ist. Tiere sind in einem ungeahnten Ausmaß zur Ware verkommen. Niemals zuvor waren Tiere so chancenlos wie in unserer Zeit. Denken wir an Massentierhaltung, an Großschlachthöfe und Tiertransporte. Um nur mal eine Zahl zu nennen. Insgesamt werden jedes Jahr ca. 1,6 Milliarden Tiere in, aus und innerhalb der EU transportiert. Ich bin zudem in Vorbereitung auf die Predigt auf ein Video gestoßen, in dem man die Schweinezucht in einer riesigen Stallanlage, einem sogenannten Vorzeigebetrieb, sieht. Ich hatte eigentlich vor, euch einen Ausschnitt davon zu zeigen, damit wir mal den Kontrast sehen zu dem, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden. Während ich mir das angesehen habe, habe ich ziemlich viele Tränen vergossen und ich habe mich ziemlich mies gefühlt. Um für euch einen Ausschnitt auszusuchen, hätte ich mir dieses Elend ein zweites Mal ansehen müssen. Das habe ich aber im Kopf nicht ausgehalten. Keine Angst, ihr Lieben, das wird keine Predigt und kein Plädoyer für den Veganismus. Aber ich wollte euch einen kurzen Einblick geben, wie mich schon diese Vorbereitung enorm herausgefordert hat. Denn wir müssen es uns gefallen lassen, dass wir über unser Verhältnis zu den Tieren sprechen. Wir kommen in diesem Text nicht daran vorbei. Und bevor wir das im Detail machen, möchte ich noch ein paar grundlegende Beobachtungen in diesen zwei Versen herausstellen. Wenn man mal genau liest, dann bemerkt man erstmal einen Perspektivwechsel von Vers 19 zu Vers 20. In Vers 19 wird alles aus Gottes Sicht erzählt. Darin erfährt der Leser sogar, dass Gott eine gewisse Absicht hat, die dem Menschen aber in der Erzählung verborgen bleibt. Nämlich, dass er sehe, wie er sie nennte. Gott wollte sehen, wie der Mensch die Tiere nennt. Das ist erzähltechnisch super genial, denn dadurch kriegen wir ein bisschen Spannung rein. So ganz nebenbei kitzelt es bei uns so die Neugier und wir wollen eigentlich wissen, was jetzt passiert. Wie wird der Mensch denn die Tiere nennen? Wie wird er reagieren? Und an dieser Stelle schwenkt die Kamera jetzt voll und ganz auf den Menschen und es kommt so ein Erkenntnisprozess in den Fokus. Indem Gott die Tiere dem Menschen zuführt, will er nämlich eines, dass sich der Mensch intensiv mit diesen auseinandersetzt. Gott setzt quasi einen Lernprozess in Gang, bei dem der Mensch völlig selbstständig und ohne Bevormundung lernen darf. Wir lesen hier nicht, dass Gott dem Menschen die Namen vorgibt, sondern der Mensch allein benennt die Tiere. Gott ist super zurückhaltend. Er macht keine Vorschläge und er will, dass es der Mensch allein schafft. Er traut ihm das zu. Das finde ich was sehr Schönes, was in diesem Text versteckt ist. Gott sorgt nämlich dafür, dass wir eigenständig lernen dürfen in unserem Leben. Dass wir Erfahrungen machen dürfen. Man könnte also sagen, lernen und sich entwickeln ist Gott gewollt. Denn er führt die Tiere dem Menschen zu. Er stiftet die Beziehung zwischen Mensch und Tier und er befördert diese sogar. Und jetzt beschäftigt sich der Mensch, also Adam, intensiv mit den Tieren. Er darf am lebenden Objekt lernen und seinen Horizont erweitern. Und um etwas benennen zu können, da muss ich es kennenlernen. Ich muss mich mit dem Wesen auseinandersetzen, erst dann kann ich Begriffe dafür finden. Das, was Adam hier macht, ist nicht primitiv. Die Benennung ist die grundlegende Form der Sprache, die wir kennen. Indem wir etwas benennen, und das machen Kinder schon so, erschließen wir uns die Welt. Alles, wofür wir Begriffe haben, können wir besser verstehen. Und das ist schon mal ein grundlegender Unterschied zwischen Mensch und Tier, dass wir Sprache haben und dass wir Dinge benennen können. Aber dazu kommen wir dann nochmal. Was sagt dieser Text jetzt noch über das Verhältnis von Mensch und Tier? Ich will zuerst die Dinge nennen, die wir mit den Tieren gemeinsam haben. Es ist auffällig, dass in dieser knappen Erzählung, wo es nur um grundlegende Dinge geht und nur um entscheidend wichtige Aspekte von uns Menschen, die Tiere überhaupt dabei sind. Tiere gehören zum Lebensgefüge des Menschen, zu seiner Lebens- und Erfahrungswelt. Sie gehören zu unserem Leben in entscheidender Weise dazu. Was wäre der Mensch ohne die Beziehung zum Tier? Und wären wir Menschen wirklich fähig zu erkennen, wer wir sind, wenn es keine Tiere gäbe? Das Zweite, die Tiere werden wie der Mensch von Gott geschaffen. Sie sind unsere Mitgeschöpfe und sie entspringen genauso dem guten Schöpferwillen Gottes wie wir. Sie werden auf dieselbe Art und Weise gemacht. Dort steht das gleiche Verb wie bei der Erschaffung des Menschen. Sie sind ebenso kunstvoll gestaltete Meisterwerke unseres Gottes wie wir. Und damit haben sie eine Würde. Und sie werden aus dem gleichen Material geschaffen. Das ist durchaus sehr interessant, wenn wir bedenken, dass die moderne Genforschung sehr große Übereinstimmungen von Gene Mensch und Tier entdeckt hat. Also beim Schimpansen sind es immerhin fast 99% und bei der Maus ein bisschen weniger. Obwohl die Tiere in der Erzählung aus dem gleichen Material geschaffen werden, fällt aber auf, dass ein was fehlt. Denn bei ihnen fehlt der Zusatz Staub von der Erde, wer sich an letzte Woche erinnert. Wisst ihr, warum das Sinn macht? Tiere können sich im Gegensatz zu uns nicht für etwas Besseres halten. Stolz und Selbstüberschätzung befallen nur uns Menschen. Deshalb wird bei Menschen ausdrücklich betont, du bist Staub von der Erde. Bild dir nicht ein, bist ein Mensch, kost wer er nicht sei. Anton Günther wusste schon, warum er dieses Lied nicht an seine liebe Hauskatze Minka gedichtet hat, sondern an uns. Drittens, auch die Tiere werden in diesem Text als Nefesh Chayim bezeichnet. Dieses hebräische Wort bekommt man nur in ganz wenigen Übersetzungen mit, dass das gleiche ist, was für den Menschen gebraucht wird. Und es wird oft mit lebendiger Seele übersetzt, das hatten wir letzte Woche. Aber wir haben letzte Woche auch gelernt, dass es besser übersetzt werden müsste mit, so wurde der Mensch ein lebendiges Bedürfnis. Die Tiere sind das auch. Sie haben genauso Bedürfnisse wie wir. Nun gibt es aber auch einige entscheidende Unterschiede zwischen Mensch und Tier und die werden hier genannt. Das erste ist, die Tiere haben eine eigene, von Gott gegebene Lebenswelt. Hier wird das mit den beiden Worten Feld und Himmel zusammengefasst. Die Lebenswelt von uns Menschen und von den Tieren sind nicht deckungsgleich. So sehr wir heute die Möglichkeit haben, in viele Lebensräume vorzudringen und sie zu entdecken, werden sie uns doch immer fremd bleiben. Ja, manche Lebensräume erscheinen uns sogar lebensfeindlich. Es gibt entlegene Orte auf dieser Welt, an denen Tiere leben, aber wir Menschen niemals eine Heimat finden werden. Denken wir zum Beispiel an die Tiefsee, an unterirdische riesige Höhlensysteme oder Gebiete mit extremem Klima. Das Zweite ist, was auffällt, dass die Tiere nicht den Atem des Lebens eingehaucht bekommen. Wie lässt sich das erklären? Tiere atmen wie wir. Das hängt aber damit zusammen, dass es zwei Worte für Atem gibt im Hebräischen. Es gibt das Wort Ruach, das ist oft übersetzt mit Geist oder Wind. Der Heilige Geist ist zum Beispiel auch Ruach. Und dann gibt es das Wort, was in diesem Text steht, und das heißt Neshama. Ruach ist der Atem der Tiere in der Bibel, aber Neshama ist nur der Atem des Menschen. Und Anfang der 1980er hat man herausgefunden, dass es sich bei Neshama um den Atem handelt, mit dem wir Menschen sprechen. Tiere sprechen nicht. Bei allen Gemeinsamkeiten heben wir uns dadurch ab, dass wir sprachbegabte Wesen sind. Letztendlich ermöglicht uns die Sprache auch, dass wir im Gegensatz zum Tier vernünftig handeln können, denn wir denken in Begriffen. Ohne Sprache gäbe es keine Vernunft. Und die Sprache umfasst weitaus mehr, als die Vernunft überhaupt erfassen kann. Und deshalb kriegen die Tiere hier nicht den Atem des Lebens. Das Dritte, was auffällt, bei der Benennung und intensiven Auseinandersetzung mit den Tieren bleibt der Mensch am Ende jedoch ernüchtert. Er findet kein Tier, das ihm entgegenüber ist. Auch wenn die Tiere unter dem Stichwort Hilfe, also Rettung, hier eingeführt werden, und das sind sie auch. Denkt zum Beispiel an alleinlebende Personen mit Haustieren. Welchen Unterschied das machen kann, wenn jemand allein ist und hat seine liebe Katz oder seinen lieben Hund. Das macht einen Unterschied. Du fühlst dich nicht mehr ganz allein. Oder denken wir zum Beispiel an die Sesshaftwerdung des Menschen, die entscheidend mit der Zähmung der ersten Tiere zusammenhängt. Das ist zum Beispiel sehr interessant in diesem Text. Im Vers 20 tauchen nämlich neben den Tieren auf dem Feld die gezähmten Tiere auf. Das muss man mal lesen, da steht nämlich Vieh. Das merkt man eigentlich kaum, wenn man das so liest. Das heißt, nur bei der Benennung wird ganz nebenbei erzählt, dass es neben den Vögeln im Himmel und den Tieren auf dem Feld, den wilden Tieren, auch noch Vieh gibt. Nutztiere. Warum erst bei der Benennung des Menschen? Weil Gott keine gezähmten Tiere erschafft. Gott erschafft nur wilde Tiere und das Zähmen war eine Leistung des Menschen. Das wird ja ausdrücklich in diesem Text eingebaut. Das fand ich super spannend. Was wäre der Mensch also ohne Tiere? Sie können uns eine Hilfe sein. Dennoch, eines können Tiere nicht und werden es niemals sein können. Ein passendes Gegenüber für uns. Kein Tier kann dir solch ein Gegenüber sein, wie es ein Mensch ist. Bei aller Achtung und allem Respekt vor den Tierliebhabern unter uns und so schön wie Haustiere sind, aber wir können fehlende Beziehungen zu Menschen nicht durch Tiere ersetzen. Dafür sind wir nicht gemacht und dafür sind die Tiere nicht gemacht. Wir können dieses Loch nicht kompensieren mit Tieren. Denn auf tieferer Beziehungsebene können wir mit den Tieren nicht interagieren. Damit würden wir dem Menschsein nicht gerecht. Ihr Lieben, lasst euch die genannten Punkte mal auf der Zunge zergehen. Wie viel Anerkennung und wie viel Wertschätzung der Tiere steckt bitteschön in diesem Text? Es tut mir leid, aber ich muss euch ganz direkt fragen, ist es in Ordnung, dass wir angesichts dessen, so wie wir mit den Tieren heute umgehen, dass das richtig ist? Ist es in Ordnung, dass Lebensräume von so vielen Tieren zerstört werden? Kann Massentierhaltung schöpfungsgewollt sein? Wird es den Bedürfnissen der Tiere gerecht, wenn wir sie durch die halbe Welt kochen, damit am Ende auf unserem Teller ein Stück Fleisch landet? Entschuldigt bitte diese drastischen Formulierungen, aber irgendwie fordert mich diese Erzählung dahingehend zutiefst heraus, mein Verhältnis zu den Tieren zu überprüfen. Kommen wir zum letzten Abschnitt des Kapitels und zum letzten Teil für heute. Wie heißt es so schön? Das Beste kommt zum Schluss, wir hören die Erschaffung der Frau.
Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.
Ihr Lieben, vielleicht habt ihr es schon an der einen oder anderen Stelle vorher gemerkt, aber jetzt wird es richtig deutlich. Diese Erzählung ist wahnsinnig verblüffend. Ihr seid soeben Ohrenzeugen der vielleicht frühesten Form der Emanzipation geworden. Das, was dieser Text hier macht, ist eine der wundervollsten Aufwertungen des Weiblichen in einer von Männern dominierten Kultur. Jede antike Gesellschaft war ein Patriarchat, in denen die Männer das Sagen hatten und Frauen immer hinten angestellt wurden. Auch im Volk Gottes war das nicht anders. Das könnt ihr durch die ganze Bibel lesen. Und daher ist allein die Tatsache, dass die Erschaffung der Frau extra erzählt wird, eine Sensation. Manche meinen jetzt, dass Eva als Zweites geschaffen wird, ist eine gewisse Abwertung oder Nachstellung. Aber das ist nicht so. Denn alles, was vor der Erschaffung der Frau erzählt wird, ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht geschlechtsspezifisch. In all dem, was zu dem Menschen, zu dem Mann gesagt wird, ist die Frau nachher immer mitgemeint. Das gilt alles auch für die Frau. Es wäre ein schwerer Irrtum, wenn wir meinen, dass was alles zu dem Mann vorgesagt wird, gilt nur für Männer. Trotz dass Adam von Anfang an so ein bisschen männlich schon gedacht wird, das ist schon so, wird das typisch Männliche im Text nicht betont. Das muss man mal so lesen unter diesem Aspekt. Man hat eher das Gefühl, dieser Text versucht, das typisch Männliche strikt zu vermeiden. Und dass die Frau hier als Männin bezeichnet wird, ist eigentlich nur ein genialer Versuch, dieses hebräische Wortspiel wiederzugeben. Weil im Hebräischen heißt es nämlich Ish und Isha. Und deswegen hat man versucht, Mann und Männin zu sagen. Es stellt also keinerlei Wertung dar. Schauen wir uns jetzt mal die Erschaffung der Frau genauer an. Das Erste, was Gott macht, ist, Adam auf Eis zu legen. Nach dem Motto, lieber den Kerl erstmal kalt stellen, bevor mir der noch mit seinen Interessen ins Handwerk pfuschen kann. Gott widmet sich ganz seinem Vorhaben, ohne dass Adam ihn dabei stören kann. Die Frau wird also genauso eigenhändig nur von Gott allein gemacht wie der Mann. Und jetzt ist interessant, woraus sie gemacht wird. Aus einer Rippe des Mannes steht hier. Und hinter dieses Bild müssen wir jetzt ein bisschen kommen, weil wir da oft nicht so klar sehen. Dieses Bild, was hier verwendet wird, hängt mit dem Text zusammen, was das für eine Sorte von Text ist. In diese besondere Form der Erzählung fließt nämlich das ein, was die Menschen damals im Alltag erlebt haben. Wenn ihr euch mal das Skelett unseres Körpers anschaut, ich habe das euch mal mitgebracht, dann fällt auf, dass es zwei Bereiche gibt, an denen sich konzentriert viele Knochen befinden. Das ist einmal hier oben, unterhalb vom Kopf, im Schulterbereich und Brustbereich und dann an der Hüfte. Wenn ihr jetzt mal den Blick von oben nach unten schweifen lasst und wenn ihr parallel vielleicht mal so über eure Rippen streift, dann merkt ihr, die hören hier irgendwo auf. Ist auf einmal hier Schluss. Und das hat schon der orientalische Mensch beobachtet. Es lagen ja immer mal irgendwo Skelette rum. Und dabei hat er sich gefragt, wieso hören eigentlich die Rippen hier auf? Warum ist denn hier unten so weich? Schaut euch doch nur mal dieses Skelett an. Also da ist ja ein regelrechtes Loch dazwischen, so zwischen Brust und Hüfte. Aber wieso eigentlich? Ich meine, bei der Frau ist es ja ein bisschen verständlich. Also eine Frau kann schwanger werden, der Bauch braucht irgendwie Platz. Aber beim Mann lacht zurecht, ne? Aber eigentlich ist es komisch, weil gerade beim Mann, der in den Krieg gezogen ist, ist der Unterleib völlig ungeschützt. Das sind keine Knochen, da können harte Schläge, die kannst du nicht einfach so wegstecken, da ist nur weiches Fleisch, da kommt einer, haut dir in den Bauch und schon liegst du da. Also es ist sehr komisch. Und das haben sich die Menschen immer gefragt, warum ist denn das so komisch hier unten? Und genau das drückt dieser Text aus. Er nimmt die Rippe und ersetzt sie durch Fleisch. Also diese Alltagserfahrung haben die Menschen in diesen Text einbezogen. Hier unten ist nichts. Aha, Gott muss die Frau aus der Rippe hier unten gemacht haben, weil hier ist nichts mehr. Und dann ist noch was, was wir nicht so richtig mitkriegen. Denn dieses Wort Stelle heißt eigentlich übersetzt Unterleib. Und diese Erzählung versucht, diese Frage, warum wir im Unterleib keine Rippen haben, auf eine schöne Weise zu erklären. Denn dort hat Gott diese rausgenommen. Und jetzt muss ich euch sagen, dass dieses Wort Unterleib nicht neutral ist. Im Orient ist das Wort Unterleib ein Euphemismus für Sexualität und Erotik. Eine Beschönigung, wenn man etwas durch die Blume sagen will. Wir sagen zum Beispiel manchmal scherzhaft zu Hause Gänsewein, wenn wir nacksches, unspektakuläres Wasser meinen. Das ist dieses Stilmittel, eine Beschönigung. Und jetzt wird im Orientalischen der Unterleib als Beschönigung für Erotik und Sexualität verstanden. Und dieses Wort gerade hier verwendet. Die Anziehungskraft zwischen Mann und Frau ist gerade im Unterleib am stärksten. Dort zieht es Mann und Frau viel stärker zusammen als an anderen Körperstellen. Vielleicht haben das manche unter euch schon mal erlebt. Weil die Frau aus dem Unterleib des Mannes stammt, wollen die beiden auch dort wieder zusammenkommen. Man muss sagen, dieser Text ist sehr erfahrungsgesättigt irgendwie. Und mal ganz ehrlich, das ist eine schöne literarische Umschreibung für Erotik. Dieser Text sagt, dass Mann und Frau erotische Wesen sind und das ist schöpfungsgewollt. Erotik und Sexualität gehören zum menschlichen Leben wie das Salz in der Suppe. Sie können zu den schönsten Erfahrungen werden, die wir machen können. Und ganz nebenbei gesagt, spricht dieser Text noch nicht mal von Kindern. Sexualität ist, auch ohne auf Kinder abzuzielen, eine gute Gabe Gottes. Und ich muss sagen, Gott sei Dank. Sonst hätten nämlich alle ungewollt kinderlosen Paare ein Problem. Wir kommen jetzt zu Vers 23 und das ist ein super spannender Moment. Denn Adam erblickt zum ersten Mal die Frau und er sagt seinen ersten Satz in dieser Erzählung. Bisher ist er noch nicht einmal zu Wort gekommen. Und was sagt er? Auch das bekommen wir übersetzungstechnisch kaum mit. Der erste Satz Adams beginnt nämlich eigentlich sinngemäß mit dem Wort endlich. Das ist Adams erste Reaktion, ein Ausdruck der Erleichterung, der Freude. Aber es kommt dann noch besser. Dieser erste Satz, den Adam spricht, habe ich mir sagen lassen, ist im Hebräischen Poesie. Als Adam der Frau zum ersten Mal begegnet, bleibt er nicht vor Erstaunen sprachlos, sondern er wird poetisch. Könnte es eine schönere Wertschätzung für das weibliche Geschlecht geben als Poesie? Dieser Text macht das inmitten einer männerdominierten Gesellschaft. Und das ist super beeindruckend. Und verblüffend ist, was Adam hier sagt. Diese Formel, Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, ist im Orient nämlich bekannt. Das ist nichts Neues. Es ist die Verwandtschaftsformel, die man verwendet, um auszudrücken, dass jemand zur eigenen Sippe gehört. In einer Zeit, wo das Leben des Einzelnen nicht durch Gesetz und nicht durch Polizei geschützt wird, wo du irgendwo im Nirgendwo nicht mal schnell eine WhatsApp schreiben kannst oder jemanden anrufen kannst, weil es kein Handy gibt, ist diese Formel die einzige Möglichkeit, dass du geschützt bist. Deshalb ist die Blutrache nicht primitiv, denn sie bewahrt Menschen davor, sich gegenseitig etwas anzutun aus Angst vor der Gegenreaktion. Dass diese Formel hier auftaucht, ist ein klares Statement für das Verhältnis der Geschlechter. Die Geschlechter sollen sich so zueinander verhalten, wie es alle tun, die zu einer Familie gehören. Sie sollen sich gegenseitig schützen und sie treten füreinander ein. Da ist nichts mit Dominanz, da ist nichts mit Herabwürdigung und da ist auch nichts mit Ungleichbehandlung. So sollten nach dieser Erzählung die Geschlechter zueinander stehen. Und an dieser Stelle wird auch deutlich, welche Hilfe die Frau für den Mann ist, welche Rettung. Denn erst hier taucht das Wort für Mann überhaupt auf. Erst im Anblick der Frau erkennt der Mann seine Identität. Er erkennt sich selbst als Mann. Die Frau wirkt auf den Mann identitätsstiftend. Nichts mit Gehilfe, nichts mit Beihilfe, sondern Rettung. So hoch wird die Frau geschätzt, dass der Mann seine eigene Identität erst versteht, als er die Frau sieht. Und ehrlich gesagt ist das doch bei uns im wahren Leben auch so. Indem ich merke, dass Julia manchmal Dinge völlig anders angeht oder Dinge tut, die mir ehrlich gesagt beim besten Willen nicht mal einfallen würden, begreife ich, dass ich anders bin, dass wir nicht gleich sind, dass wir nicht identisch sind, sondern dass jeder seine eigene Identität hat. Ich will noch eine kurze persönliche Meinung anbringen. Ich bin vorsichtig, ausgehend von dieser Stelle zu behaupten, dass man seine Identität ausschließlich in einer Partnerschaft findet. Ich habe das Gefühl, damit werden wir der Realität nicht gerecht. Denn wie viele Menschen leben, ob gewollt oder ungewollt, oder weil sie es nicht können, nicht in einer Partnerschaft. Die Frage ist, können diese Menschen dann nicht zu ihrer Identität finden, wenn das nur in der Partnerschaft ginge? Das erscheint mir ganz kurz gedacht etwas zu weit, aber das ist nur eine Meinung, weil Vers 18 gilt eigentlich nach wie vor, dass der Mitmensch meine Hilfe, meine Rettung ist. Denn vor dem Alleinsein und der Isolation können uns genauso gut Freunde und tiefe Bekanntschaften bewahren. Über Mann und Frau wird dann noch gesagt, dass sie aneinander hangen, wirklich wörtlich aneinander kleben und ein Fleisch sind. Das heißt, sie fühlen sich sehr stark miteinander verbunden. So stark, dass ein Mann befähigen kann, Vater und Mutter zu verlassen. Die Verbindung von Mann und Frau wird hier eine Kraft zugeschrieben, sogar seine Eltern zu verlassen. Das war in der Antike undenkbar. Niemals hat ein Mann seine Sippe verlassen, sondern die Frau wurde immer in die Sippe des Mannes integriert. Ihr könnt gern mal die Bibel daraufhin prüfen, aber es ist hier anders gedacht. Die Grundauffassung dieses Textes ist äußerst gesund und in Gottes Sinn. Wie viele Beziehungen sind gescheitert, weil es keine Loslösung von den Eltern gab? Wie viele Beziehungen wurden zerstört, weil Eltern zu sehr geklammert haben oder sich erwachsene Kinder nicht von ihren Eltern lösen konnten? Jeder, der erwachsen werden will, muss früher oder später Vater und Mutter verlassen. nicht aus Rücksichts- oder Respektlosigkeit, sondern weil das zur guten Ordnung Gottes gehört. Und das muss ja nicht immer ein Ortswechsel sein, das kann nur auf anderer Ebene passieren. Es ist wie bei einem Neugeborenen, die Abnabelung ist lebenswichtig, denn irgendwann versorgt die Plazenta das Kind nicht mehr. Irgendwann muss jeder seine eigenen Atemzüge machen. Das heißt aber nicht, dass wir Vater und Mutter nicht ehren sollen. Das wäre missverstanden. Vielleicht kann man das mit einiger Distanz oder wenn man sich losgelöst hat, manchmal besser. Ein Fleisch zu sein und trotzdem ein echtes Gegenüber zu haben, steckt auch noch hier drin. Die eigene Identität geht nicht im Einfleischsein unter. Jeder bleibt trotzdem er selbst oder sie selbst. Kommen wir zum Schlussakkord. Karin, letzter Vers für heute.
Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht.
Reine Vermutung von mir, aber dieser Vers, der letzte Vers von Kapitel 2, ist der meist unterschätzte Bibelvers. Ich denke, es geht euch nicht anders wie mir. Man liest das so drüber und denkt sich vielleicht, ja, gut, die waren nackt und haben sich nicht geschämt. Warum eigentlich auch? War ja niemand anderes da. Wenn ich mit Julia zu Hause alleine bin, schäme ich mir auch nicht, wenn ich nackt bin. Und so übergehen wir diesen Satz ganz lapidar und merken eigentlich nicht, dass wir den Höhepunkt dieser Erzählung verpassen. Dieser Satz ist der letzte Satz vor dem Sündenfall. Und in orientalischen Texten stehen die wichtigen Dinge in der Regel am Ende. Also lasst uns diesem Vers mal volle Aufmerksamkeit schenken. Nackt bedeutet so viel wie ganz offen sein, ganz unverhüllt sein, auch seelisch. Laut diesem Text besteht das Ziel der Schöpfung darin, dass wir ganz nackt sind und dass wir nichts voreinander verbergen müssen und uns dabei nicht schämen müssen. In der Psychologie ist heute bekannt, dass das Schamgefühl tiefer sitzt als das Schuldgefühl. Kinder fangen an, sich zwischen 2 und 3 Jahren zu schämen. Schuldig fühlen sich Kinder aber erst ungefähr mit 4 Jahren. Sich zu schämen ist ebenfalls ein weiterer tiefer Unterschied zwischen uns Menschen und Tieren. Tiere schämen sich nicht. Doch warum schämen wir uns? Jeder von uns kennt dieses Gefühl von klein auf. Wir alle schämen uns, wenn wir uns einen Fehltritt geleistet haben, wenn wir schlechte Gedanken haben. Ich zum Beispiel schäme mich manchmal, wenn ich vergesse, in Eifer des Gefechts, wenn ich schnell los muss, meine Hose richtig zuzumachen. Gleich mal nachschauen, ist zu. Oder ich schäme mich, wenn ich irgendwas runterschmeiße. Oder es gibt Momente, in denen ich mich äußerst brettern anstelle, so richtig vernarrt bin. Und ich denke, oh nein, ganz banale Sachen. Also wir schämen uns, wenn uns was peinlich ist. Und jedes Schämen drückt im Grunde aus, dass wir Angst haben, durchschaut zu werden. Die Angst, dass etwas rauskommt, dass wir blöd dastehen, dass etwas ans Licht gezerrt wird, von dem ich gar nicht will, dass es jemand weiß. Ich will gar nicht, dass jemand merkt, dass ich manchmal ziemlich brettern bin. Es gibt Dinge in meinem Leben, für die müsste ich mich arg schämen, wenn ihr sie wüsstet. Manches davon wäre vielleicht ein gefundenes Fressen. So funktionieren Erpressungen und so funktionieren alle Geheimdienste. Sie nutzen das Schamgefühl auf perfide Weise schamlos aus, um ihre Ziele zu erreichen. Denn jeder Mensch kann mit seinen delikaten Geheimnissen, die wir alle haben, ruiniert werden. Bis zur Zerstörung seines kompletten Lebens. Das geht. Daher ist es gut, dass nicht jeder alles über uns weiß. Und dass wir auch nicht alles voneinander wissen. Wie viel schlechter würden wir voneinander denken? Wie viel gestörter wären unsere Beziehungen, wenn wir uns völlig durchschauen würden? Doch dieser Text malt uns einen Kontrast vor Augen. Der Höhepunkt der Schöpfung ist es, vollkommen durchschaut zu werden und sich nicht zu schämen. Was für eine Perspektive. Eigentlich ist die Schöpfung darauf angelegt, dass wir ganz offen sind und dass wir uns nicht schämen. Wie schön wäre das, wenn das wahr wäre. Wir würden uns wirklich angenommen und verstanden fühlen. Wir würden uns zutiefst geborgen fühlen. Wir würden uns wirklich zu Hause fühlen. Warum das bei uns Menschen nicht so ist, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Aber wir können diese Heimat in Gott finden. Und das will ich am Ende deutlich machen. Er kennt uns sowieso. Selbst in unseren geheimsten Momenten und Gedanken, selbst wenn du allein auf dem Klo sitzt, kennt dich Gott. Er durchschaut dich völlig und er liebt dich trotzdem. Vor ihm braucht sich niemand schämen, denn er meint es gut mit uns. Bei ihm kommen wir nicht zu kurz. Er ist nicht daran interessiert, unsere dunklen Seiten an die Öffentlichkeit zu zerren und uns bloßzustellen. Gott stellt niemanden bloß. Darauf können wir uns verlassen. Prüft alles und das Gute behaltet. Amen. Ich will gern mit euch beten. Vater, du siehst, dieser Text fordert uns heraus. Vielleicht jeden an einem anderen Punkt. Und ich bitte dich, dass das, was uns jetzt vielleicht aufgewirbelt hat, was uns vielleicht irgendwo gegen den Strich ging, dass wir das nicht beiseite schieben, sondern dass wir es zulassen, dass du zu uns redest durch diesen Text. Dass wir ernst nehmen, wie du Schöpfung gedacht hast. Und dass wir sehen, welche Hilfe unser Mitmensch uns sein kann. Dass wir sehen, wie viel Schönes im Weiblichen liegt. Und dass wir die Tiere auch achten können. Und Herr, dass eigentlich das Leben darauf angelegt ist, dass wir uns nicht schämen müssen. Doch wir schämen uns. Aber bei dir müssen wir es nicht. Herr, du bist gut zu uns durchweg, alle Zeit. Und dir wollen wir vertrauen und mit dir wollen wir gehen.